Also, liebe Kopfstark-Freunde, wir sind am wunderbaren Zofingen. Und was noch fast toller ist, eigentlich, wir sind wieder zurück. Es wird die erste Folge sein, nach einem grossen Comeback eigentlich. Ein Jahr Pause. Warum wir Pause gemacht haben, das erzähle ich am Schluss der Episode. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast, bei Heiss. Haben wir schon ein gutes Vorgespräch gehabt. Eigentlich
hätten wir schon aufnehmen. Schon gewesen,
viel ja, lang. Ist eigentlich
Wahnsinn. Jetzt müssen wir es ein bisschen kürzen. Ich habe nicht mehr lange Zeit.
Eben, gell, jetzt müssen wir Gas geben, oder? Nein, vis-à-vis von mir hockt Michael Weber. Er hat auch einen fantastischen Podcast, den ich muss sagen, wo wir dann noch ein bisschen darüber reden können. Ein ehemaliger Fußballprofi. Nie ganz aufgeschafft, kann man glaube ich sagen. Aber das reden wir dann noch. Ist auf Amerika gegangen, aber dort das grosse Geld verdient hat. Kann ich uns ja auch noch erzählen, wie es die Altstars machen.
Knapp mehr.
Und ja, so ein Thema Persönlichkeitsentwicklung natürlich. Ein grosses von dir, von dem her. Ja, Michael, schön, bist du dabei.
Merci vielmals, ich freue mich. Und bin auch ready.
Also, bist du eigentlich ein gescheiterter Fußballprofi?
Nein, ganz so hart würde ich es schon nicht ausdrücken, weil ich bin Fußballprofi gewesen. Da gibt es noch viele andere, die leider Gottes gar nicht so weit aufgekommen sind. Du hast natürlich schon angesprochen, oder? Die grosse nationale oder internationale Karriere, für die jetzt leider nicht ganz gelenkt. Mhm. Bin irgendwie auch bei Basel an dem Punkt gekommen, wo es gesagt hat, du, schau, wird schwierig, du bist eher bei diesen 98%, die da sind, um die anderen besser zu machen. Breel Embolo, Sed Eiten und wie sie alle heissen, sind dann sicher noch mal einen Schritt weiter gegangen. Aber ich kann in den Spiegel schauen und ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich und happy, woher ich es dann noch geschafft habe.
Kannst du dir das Gespräch noch genau erinnern, wenn man einmal eröffnet? Also, ich meine, das war ein riesen Traum von dir, oder? Das kann man, glaube ich, sagen, mal richtig im Joggen einzulaufen. Du bist immer nebenan vorbeigefahren, oder? Du hast immer gedacht, hey, das wäre mal etwas. Ja, wenn man nachher heisst, es längt vielleicht knapp nicht.
Weißt du, es ist, wenn ich ab und zu mal Vorträge und so mache bei Firmen, ist das natürlich, in dieser Phase wird der Traum wird zum Ziel, oder? Mhm. Wenn du jeden Tag dem Jockeli vorbeilaufst, alles dem unterordnest, jahrelang da die Juniorenstufe durchlaufst und irgendwann sagst du, okay, Michi, jetzt bist du 2 Jahre, du 21 gewesen, jetzt reden wir mal über deine Zukunft. Mhm. Oder? Und dann gehst du auf die Geschäftsstelle beim FCB, die 2 gläsernen Türme, 4. Stock auf, das glänzige FCB-Logo und dann leider Gottes heisst dann halt, du, schau, ich sehe, du machst alles, was du kannst, du hast auch gut performt, aber irgendetwas fehlt halt eben gleich, dass du einer von denen bist, der dort jeden zweiten Sonntag nachher vor 20-30'000 kann gut shooten. Und dann ist mal so, pfff, schon schwierig.
Ja.
Dann bist du 10, 12 Jahre, irgendwann bin ich da zu Zoffingen weg, nach den E-Junioren, dann mal ein Jahr auf Aarau, nachher weiter zum FCB, eben alles untergeordnet und dann erreichst du das Ziel ja nicht. Das ist ja dann Fakt. Mhm. Du hast ja die erste Mannschaft vom FCB. Mhm. Tut schon geschwind ein bisschen weh. Aber was willst du? Es geht darum, weiter aufs Goal zu schiessen, schauen, dass einer reingeht, an einem anderen Ort am besten Fall. Und darum ist dann auch mein Weg weitergegangen. Es ist ja nicht so, dass dann... Klar, eine Welt geht kaputt, aber wie es dann so heisst, eine andere Tür geht auf. Und so war es auch bei mir gewesen.
Hast du gemerkt im Training, dass es vielleicht nicht ganz längt? Oder bist du echt von dir überzeugt gewesen? Also weißt, man hat so viel Selbstvertrauen grundsätzlich, dass man findet, mal eigentlich
Nein,
schlecht spiele ich nicht.
Natürlich bin ich relativ schon in dem Alter reflektiert gewesen, um zu sehen, okay, der Breel Embolo ist mit uns am Trainieren, der ist irgendwo drei, vier Jahre jünger auf dem Papier, aber körperlich tut es jetzt schon weh. Und das ist nachher halt auch dort etwas. Oder ein Samuele Campo, wo ich zusammengespielt habe mit dem linken Fuß, wo der Carlos Bernecker schon immer gesagt hat, dass der Millionen wert ist. Samuel hat es dann schlussendlich jetzt auch nicht zu dieser Millionenkarriere geschafft, aber gleich, es ist halt so, all die Spieler, die dann den Schritt ganz weit rauf machen, die haben ganz etwas, was noch speziell ist. Und bei mir war alles auf einem sehr guten Level gewesen, alles auch sehr ausgeglichen, darum auch in einer Junioren-Nazi immer gern gesehen im Kader, weil, den kann ich links einsetzen oder hinter der Spitze oder noch auf der rechten Seite, aber damit eben dann genug wertvoll bist, damit es dir für die Millionen lenkt, bin ich dann zu ausgeglichen und hatte nichts gehabt, wo dann mich nochmal von der Masse mehr abgehoben hat. Und darum ist dann leider Gottes nicht ganz aufgegangen.
Obwohl du eigentlich alles dafür gemacht hast, oder? Kann man sagen. Das ist schon noch brutal. Eben, am Schluss eigentlich kannst du noch so trainieren machen, wenn du das gewisse Etwas nicht hast.
Ja, das gewisse Etwas. Und dann natürlich, du brauchst auch die hundertprozentige Überzeugung. Oder? Ich meine, ich habe auch immer gewusst, wenn es im Fußball nicht ganz neu mehr herlenkt, dann zum Glück ist es mit der Schule immer schön reingegangen und zum Glück habe ich einen Kopf, der funktioniert und kann mich selber reflektieren und bin dann auch immer guten Mutes gewesen, dass ich in anderen Lebensbereichen wunderbar vorankommen. Und vielleicht ist das nachher unterbewusst etwas, wo du dann 1-2% weniger eben machst, als wenn du weisst, hey, ich, meine Familie, meine ganze Zukunft hängt davon ab, ob ich dort den Vertrag unterschreibe oder nicht. Ist ja bei mir eben nicht so gewesen. Darum natürlich ein gewisses Glück brauchst du von außen. Eben, das gewisse Etwas, der Trainer, der voll auf dich setzt und nicht einmal zögert, auch wenn du 3 schlechte Spiele hast. Aber auf der anderen Seite musst halt du auch nochmal einen Schritt mehr machen und noch mehr machen dann schlussendlich. Und eben, wie gesagt, so hätte es dann nicht ganz wollen sein, aber habe dann auch genug gute Erfolge in anderen Teams dürfen feiern, dass es völlig okay ist.
Absolut, aber das reden wir noch. Wie war eigentlich das Leben auf dem FCB-Campus denn? Ich meine, sind alles Teenager, die unbedingt den Traum haben, um ganz gross rauszukommen. Ist man dort noch als Team oder ist es vor allem Einzelkämpfer? Jeder will natürlich einen anderen Platz wegnehmen.
Ja, es ist, wenn ich es vergleiche nachher mit späteren Stationen, sehe ich nachher in Retrospektive schon, okay, es ist schon nochmal mehr, dass jeder für sich schaut. Oder? Wenn ich es zum Beispiel vergleiche, um ein bisschen vorzuschauen, mit dem FC Baden, wo wir dann eine Geschichte geschrieben haben, dort ist alles nur das Team über allem und wir haben einfach ein grosses Ziel, das wir zusammen wollen. Also weißt du, haben wir schon fast untereinander entschieden, du spielst gut von Anfang an oder soll ich wieder mal? Ja. Und wirklich dann fast ein bisschen too much manchmal, oder? Beim FCB merkst du nachher schon, okay, kommst du in U21 an einen Punkt, wo es ist du oder ich und dann ist schon zusammen, aber eben auch ein bisschen gegeneinander irgendwo durch, auch wenn es nur hinter vorgehaltener Hand ist. Mhm. Und ja, dort ist das schon eine spezielle Form von der Zusammenarbeit nachher.
Mhm. Wie hat man das gespürt?
Ja, halt schon im Training, wenn es auch mal hart auf hart geht, oder? Dort zieht dann niemand zurück. Der Druck ist generell natürlich grösser, weil du wirst auch von den Trainern mehr unter Druck gesetzt, weil sie ja dich vorbereiten auf den nächsten Schritt. Dort ist viel mehr um Leistung gegangen, als früher oder später dann auch in meiner Karriere. Und dort weisst du schon, okay, jedem Training geht es darum, um alles. Später dann irgendwann wird es ein bisschen ruhiger und ein bisschen lockerer, aber dort merkst du schon, okay, entweder du oder ich, oder jetzt muss ich, und sonst ist dann irgendwann eben, kommt der Nächste, oder? Ich meine, die Geschichte vergesse ich nie von einem Juniorenchef, der mir klar gesagt hat, ich habe in meinem Keller die Magnettafel und dort hat es 11 Spieler drauf, über 3 oder 4 Jahrgänge verteilt. Und du bist in einer Position, wo du der, der vor dir ist, der 93er oder der 94er Jahrgang, oder in meinem Fall der 93er Jahrgang, den musst du fressen und du musst schauen, dass du vom 95er Jahrgang nicht lässt fressen. Weil dann bist du innerhalb von 3 Jahrgängen bist du der Einzige auf deiner Position und dann sind die Chancen einigermaßen da. Das ist dann halt auch die Realität. Ja.
Wie bist du mit dem Druck umgegangen? Ist ja noch krass, als Teenager.
Ja, spürst noch nicht so. Oder irgendwann ist es auch normal. Eben, du bist in dem Sinne dann auch nicht mehr der normale Teenager. Mhm. Du kommst ja dort eben mit, ich meine, wann bin ich an meiner ersten Sportschule? Mit 12, 13 daheim ausgezogen. Zuerst mal noch in Emmenbrook vom Schweizerischen Fußballverband, was das noch gegeben hat. Nachher weiter nach Basel. Da bist du mit 15 schon in einem Rädli, wo es nur um Leistung geht in dem Sinn. Und ich jetzt in meinem Fall habe natürlich auch immer das Interesse an Persönlichkeitsentwicklung schon so früh gespürt. Eben das erste Training oder Mentaltraining oder wie du dann auch sagen willst. Als junger Bub ist es dann noch nicht gerade, sondern mehr so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungstraining. Das habe ich mit 12, 13 gehabt. Und schon dort kannst du dann halt auf die Altersstufen abgebrochen, über die Themen reden, okay, wenn jetzt so der Trainer das und das verlangt oder du spielst nicht oder jemand anderes sieht es anders als du siehst, wie gehst du mit dem um? Und dort habe ich mir relativ schnell dann auch die Werkzeuge angeeignet, wo du nachher musst sagen, okay, in diesem Bereich bin ich eigentlich gewappnet, aber ich muss schauen, dass eben auch in anderen Bereichen nochmal einen Schritt vorwärts geht und dann sind wir wieder bei dem gewissen Etwas, wo ich für mich glaube, bei mir ist es nicht am Mentalen gescheitert, dass ich es nicht auf die Reihe gebracht habe. Und dadurch eben lernst du auch mit dem umzugehen. Es wird dir eigentlich normal, der Umgang mit Druck.
Mhm. Du sagst aber mega früh schon das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das dich auch interessiert hat. Wie bist du dazu gekommen? Also selber irgendwie mal oder jemand, der dich darauf aufgeklüpft hat? Oder?
Ja, es war effektiv an dieser ersten Sportschule gewesen. Zumindest das ist das, was ich noch bewusst mich mag erinnern. Jürgen Feigl hat er geheissen, wo der damals so ein bisschen der Coach war für die Spieler, die mit denen, die wollen, eben auch im mentalen Bereich ein bisschen etwas geschafft haben. Und so bin ich mit ihm relativ früh eben so eine Zusammenarbeit reingerutscht. Wir hatten dort 2 Jahre an dieser Sportschule auch eng zusammengearbeitet. Und das sind so die ersten Mal gewesen, eben, wo ich so in Berührung gekommen bin mit mentalen Prinzipien, eben Umgang mit Druck, Umgang mit Niederlagen, was kannst du beeinflussen, was nicht. Und dort ist so für mich die Flamme, die dort dann eigentlich entfacht ist. Und seither eben lässt es mich nicht mehr los. Und das ist mittlerweile schon über 15 Jahre dann gleich schon her, weil ich jetzt gerade 30 geworden bin. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor, aber gleich irgendwie so nah. Und ja, seither ist das ein Thema, wo mich nicht mehr loslässt.
Sehr spannend. Komm, lass uns noch kurz mit einem Klischee aufräumen. Man sagt immer, ja, die Fußballspieler, eben gerade auch die Jugend und so beim FCB, die werden verwöhnt von A bis Z, müssen nichts selber machen. Hast du das auch so erlebt? Oder eben bei dir noch ein bisschen selber müssen?
Nein, es ist schon so, es wird dir sehr viel abgenommen.
Ja.
Das ist mir peinlich bis heute, oder? Mittlerweile spiele ich Erstliga. Die Hälfte der Auswärtsspiele vergesse ich mein Tüchli selber einzupacken. Mhm. Weil ich habe es mein Leben lang nie selber eingepackt.
Das ist einfach mitgekommen.
Das ist einfach immer schon dort gewesen, ja? Das ist ja crazy. Ja, und darum sage ich, es ist mir peinlich, oder? Aber es ist einfach etwas, wo, also, der Name wird dir etwas sagen, und wenn er zulässt, Stefan Andres, schreibt mir an, vor einem Auswärtsspiel, du Webi, heute musst du das Tüchli wieder mitnehmen, gell? Manchmal ist es zu spät und ich bin schon unterwegs und das Tüchli wieder nicht dabei. Das sind einfach so kleine Sachen, wo du denkst, eben, es ist ja verrückt. Mhm. Aber es ist halt so, eben, dort bist du schon in dem Alter, wird alles für dich gemacht, dass du dich nur auf den Fußball konzentrieren kannst. Eben, das kann man jetzt gut finden, man kann es schlecht finden, das ist einfach Fakt und ja. Darum würde ich das sicher sagen. Das ist nicht ein Klischee. Das ist ein Fakt, dass dir dort alles abgenommen wird, damit du auch sicher keine Ausrede hast, wenn es dann nicht ganz herbekommst.
Ja. Also wie findest du das? Aber Persönlichkeitsentwicklungssicht, sage ich jetzt einmal, dass einfach jemand mal gemacht wird. Ist das gescheit? Oder sollte man doch ein bisschen schauen?
Ja, wer bin ich, um das wertend zu beurteilen? Auf der einen Seite sage ich, ja, ich finde es gut, dass die Spieler sich nur auf den Fußball konzentrieren können, weil schlussendlich ist das, was sie am besten können. Das ist das, was dann auch wirtschaftlich gesehen am Club am meisten hilft. Auf der anderen Seite, klar, du erziehst durch das junge Menschen, die nicht selber denken, oder? Wenn sie auf einen Platz kommen, wo schon jedes Hütchen am richtigen Ort steht und die Übungen nicht hinterfragen, warum werden die jetzt gemacht. Wenn du an einem Team mal sagst, heute könnt ihr das Training selber machen, dann ist das Chaos pur. Also dort sehe ich differenziert. Auf der einen Seite, die Spieler haben es verdient, weil die haben schon auch seit sehr, sehr jungen Jahren alles dem untergeordnet. Also lass sie jetzt ihren Traum leben, schon auf dem Alter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du, eben, die können nicht mehr selber denken. Und das ist nachher sicher etwas, wo bleibt. Eben, ich vergesse bis heute mein Tüchli beim Auswärtsspiel. Ist ja verrückt, oder?
Ja.
Dann musst du sagen, es geht ja nicht. Spass beiseite. Eben, ich sehe es differenziert.
Aber hast du gemerkt, dass du eben vielleicht ein bisschen anders denkst, weil du mit diesen Themen schon beschäftigt hast und andere ja sehr wahrscheinlich einfach dort sind und ihren Fußballtraum leben und...
Ja, das merkst du relativ schnell. Eben, wenn du beim nächsten Klischee bist, wenn du sagst, okay, ist vielleicht nicht jeder Fußballer die hellste Leuchte, das ist sicher so. Mhm. Aber auch dort wieder, weißt du, das ist manchmal Fluch und Segen. Auf der anderen Seite, eben, die spüren nichts von Druck oder Fehler, weil sie einfach in ihrer eigenen Welt leben und auch von negativen Emotionen nichts mitbekommen, sich selber nicht so hinterfragen, wie es vielleicht manchmal gut wäre. Auf der anderen Seite eben Spieler, die persönlichkeitstechnisch weiter sind, die sich aber nachher vielleicht manchmal auch zu viel Gedanken machen und zu viel hinterfragen und sich da zu grossen Druck machen. Auch dort wieder gibt's beide, aber das merkst du schon relativ gleich, ja, in welchem von diesen Lagern, dass du daheim bist.
Du hast einfach jetzt viel studiert auch so.
Ja, zu viel studiert würde ich nicht sagen. Eben, sicher viel reflektiert, dass ich weiss, wie ich unterwegs bin, wo ich mich verbessern kann. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass es nicht an dem gescheitert ist, dass ich dort ein bisschen weiter war als andere. Es bringt mir auch heute noch extrem viel, dass ich mich mit diesen Themen so stark auseinandergesetzt habe. Ja, von dort her eben, ist es so gekommen, wie es gekommen ist.
Mhm. Wir haben nachher mit dem Traum abgeschlossen. Also, man ist eben dann, wenn in die USA, wo so ein bisschen der Schritt ist, wo man sagt, ja, ja, ganz grosse Karriere machst du auch nicht mehr. Also, wann ist der Moment gekommen? Ich kann beim FCB nicht länger, aber es ist irgendwie eine neue Super League oder was auch immer. Wann ist das ein bisschen entschieden?
Es war dann schon mit dem Schritt in die USA gewesen, oder? Eben vorher war ich noch 2 Jahre bei Wolle, dort haben wir eine mega erfolgreiche Saison noch gespielt. Ich habe dort in meinen 2 Jahren über 50 Spiele gemacht. Das ist grundsätzlich sind gute Zahlen. Ja, aber kannst nachher eben auch, sitzt du schon wieder dort und dann hast du, schau, du bist kein Angebot gekommen. Ich kann dir schon eine Vertragsverlängerung auf den Tisch legen, aber das ist einfach wirklich nur eine Vertragsverlängerung. Das ist nicht so, dass du da mehrere tausend Stutz im Monat nachher verdienst. Und dort bist du halt nachher an einem Punkt, wo du dein Leben mal vorwärts spulst für die nächsten 10, 15 Jahre. Und das war für mich halt nachher keine Option gewesen, zu sagen, ich bin jetzt ein Challenge-League-Fußballer für 15 Jahre. Weil du kommst auf keinen grünen Zweig.
Aber finanziell müssen wir vielleicht auch mal sagen, das ist nicht, man hat immer das Gefühl,
man
verdient super. Nee, aber also dort ist 3-4'000 Franken die meisten und nicht mehr. Oder?
Das ist ja so. Ich meine, das ist noch nicht lange her. Sogar ein Spieler, der in der Promotion League geshootet hat, der ein Angebot bekommen hat von einem Superligist, musst du dir vorstellen. Und wahrscheinlich haben ihm die 5-6'000 Stutz angeboten. Und dann muss sagen, wenn ich meinen Job weiterhin zu 80% mache und in der Promotion League, wo die auch noch schöne Sachen geben, macht es für mich keinen Sinn, auf XY zu gehen.
Das ist verrückt.
Und Challenge League ist dann nochmal ein anderes Pflaster. Oder? Darum, eben, das war für mich nachher nicht wirklich so interessant gewesen. Und ich habe dann dort auch gemerkt, oder neben dem Platz hast du dann gleich noch andere Interessen, wo du eigentlich denkst, ja, das wäre jetzt schade, wenn ich einfach wirklich nur den klassischen Fußballprofi mache. Ein bisschen trainieren am Nachmittag, ein bisschen käfeln und weiss nicht, 2-3 Stunden Netflix am Tag. Ist nicht so mies gewesen. Darum eben nachher der Schritt in die USA. Und dort ist klar, den Schritt habe ich nur gemacht wegen der Experience, wegen der Sprache, wegen den Leuten, die du kennenlernst, wegen dem Land. Mhm. Und dass halt nachher dort dir noch über ein Sportstipendium eine Ausbildung gezahlt wird, eben das Wirtschaftsstudium mit Sportmanagement, das ich durfte machen. Da war ich noch an 2 verschiedenen Universitäten, in 2 verschiedenen Landesteilen. Da musst du nachher sagen, okay, das muss ich jetzt machen, weil eben plötzlich hast du dann Frau und Kind und Haus und weiss nicht was. Da habe ich dort, was ist denn das gewesen, mit 23, eigentlich relativ spät, dann den Schritt noch gemacht und eben bis heute Time of my life und eine riesen Sache gewesen.
Ja, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das du dann warst? Also, als Fußballer.
Ja, wie im Film ist es gewesen.
Schon, ja, komm jetzt.
Nein, also die College-Partys, oder? Ich bin immer auf die College-Partys angesprochen. Die sind sehr wild, aber ich bin jetzt nicht an einer Schule gewesen, wo wir auf dem Campus selber da die verschiedenen Houses hatten und so.
Ja.
Aber wir haben natürlich, ich war zuerst in Atlanta, 1,5 Jahre, und dort ist ja ein Stipendium zum Teil ausgezahlt worden, dass wir uns eine Wohnung oder ein Haus können leisten können, abseits vom Campus. Und man hat nachher dort 2-3 Spieler gehabt, die natürlich ein Haus sich gemietet haben quasi. Und dort hast du natürlich jede Woche eine geile Party gehabt. Oder dann auch bist mit dem Uber in einer halben Stunde Atlanta Downtown gsi, wo es dann auch noch die ein oder andere Bar gegeben hat. Von dort her eben, man hat es dann auch gemerkt, vor allem im ersten Jahr ein paar Kilo zugelegt.
Also,
nicht nur wegen der Partys, plötzlich auch irgendwie jeden Tag mindestens eine Stunde im Gym gsi, weil sie halt dort... Sie übernehmen ein Stück weit das Training aus anderen Sportarten, wo du eigentlich jeden Tag irgendwo eine kleine Gym-Session hast. Und ich habe dann relativ schnell Muskeln zugelegt, aber eben auch leider Gewicht zugelegt. Dann haben sie mir noch irgendwie ein S-Shirt gegeben und dann hat es gar nicht mehr so gut ausgesehen.
ein bisschen
eng nachher. Aber wir zum Glück dort wieder ein bisschen korrigieren können, wenn ich so sagen will. Aber nein, in jeder Hinsicht eine Erfahrung gewesen. Die Partys waren auch schön gewesen, aber natürlich auch das Reisen in der studiumsfreien Zeit. Im ersten Team haben wir 14 oder 15 verschiedene Nationalitäten von der ganzen Welt. Nachher auch das, kennenzulernen, dich mit denen auszutauschen, verstehen, wie sie denken, woher das sie kommen, da sind mir Horizonte aufgegangen, eben, wo ich vorher niemals gedacht hätte. Und darum ist das eine coole Sache gewesen. Und heute, als ich mir 2-3 Gedanken zum Podcast gemacht habe, habe ich die nächsten 1,5 Jahre nachher noch im Süden von San Francisco gemacht, in Kalifornien. Und das war halt schon noch nice gewesen, wenn du im Januar ins Flugzeug gekommen bist und nach Kalifornien geflogen bist, weil dort das Studium wieder losgegangen ist. Anstatt da daheim bin gefühlt minus 10, 15 Grad irgendwie in eine Wintervorbereitung wieder reinzugehen.
Ja.
So geil ist das Gefühl gleich nicht. Und darum, ja, ist das overall wirklich eine riesen Geschichte und möchte ich nicht missen.
Ja, was hast du von den Amis mitgenommen, so ein bisschen für dein Leben auch und so? Ich meine, ist doch eine andere Kultur auch irgendwo
durch. Also schon ein bisschen so der American Dream und Think Big und so, gleich, weißt du, ich mag mich schon erinnern, wenn da die erste Teamsitzung, die ich je gehabt habe, wenn dort nachher der Trainer irgendein Video ablässt von einem Navy Seal, der über Verantwortung übernimmt und Ownership, also wirklich so richtig, das ist nachher wieder wissen, Film ist, ja. Oder? Aber weiss, man kann es eben, man kann sich ein bisschen belächeln, aber man kann sich auch die zwei, drei Sachen rausnehmen, wo ich muss sagen, dass immer in der Schweiz nachher wirklich viel zu viel auf Sparflammen und wir denken viel zu klein und schämen uns kaum mal irgendwo zu sagen, was wir eigentlich denken und was unsere Träume und Ziele sind, wo dann nachher von den Amis, ist egal, was du von ihnen haltest, dort dann gleich das eine oder andere können mitnehmen. Dass eben die Motivation und der Drive, um ein bisschen etwas riskieren und ein bisschen etwas machen, auch das Verhältnis zu Niederlagen. Oder? Ich meine, wenn wir jetzt auf die Business-Seite wechseln, im Silicon Valley, dort ist normal, dass jede Firma, die geht einmal komplett auseinander, bevor sie dann überhaupt noch, oder irgendwelche Unternehmer, die zuerst 5 Unternehmen an die Wand fahren, bevor 6 dann nachher funktioniert und die werden bejubelt. Heute darfst du ja nicht einmal einen kleinen Fehler machen in der Schweiz. Und dann heisst du schon, du bist gescheitert bist ein gescheiterter Fußballer. Ja. so einfach, so schwarz und weiß ist es eben dann gleich nicht, auch was den Lebensaspekt anbelangt. Und darum, das sind so Sachen, die ich von dort mitgenommen habe, wo ich bis heute sage, eben, schöne Erfahrung, die nicht mehr wissen.
Wie hast du die Offenheit von den Amerikanern erlebt? Ich war schon ein paar Mal da gesehen, das finde ich grossartig, wenn du ein T-Shirt je nach dem Mann hast und dann sagen sie, geiles T-Shirt, du bist gerade im Gespräch oder so.
Ja, auch das, es ist wirklich viel, viel entspannter und viel ungezwungener, irgendwo durch auch mutiger, einfach offener zu sagen, eben, wenn ich doch in der Migros jemanden sehe, der irgendwie cool angelegt ist oder cool drauf ist oder irgendwie eine kleine Energie versprüht, wo du denkst, hey, kenne dich zwar nicht, aber cool, wie du unterwegs bist. Es muss doch noch irgendwo Platz haben. Das macht niemand. Nein, Jesus Gott, stell dir doch vor. Und wie reagiert denn die Person? Ja. Was denkt sie von mir? Und
dann auch die AirPods drin, oder? Das ist schon eine andere Geschichte. Das
versteht die gar nicht. Mit einer reden. Nein, aber es sind nachher so Sachen, wo du schon denkst, eben, dort könnten wir bei uns in der Schweiz schon ab und zu mal ein bisschen den Stock aus dem Arsch nehmen und ein bisschen entspannter und ein bisschen spielerischer durchs Leben gehen.
Und wie schaffen wir das? Es muss doch möglich sein. Warum machen wir es nicht?
Ja, es muss möglich sein. Ich weiss auch nicht, es hängt sicher damit zu tun, oder wie wir aufgewachsen sind, dass es immer darum geht, ja, so sicher und so klein, einfach nur kleine Ziele setzen, die du sicher erreichst. Und eben, ich meine, aus dem Sport ist das Paradebeispiel, oder? Es ist ja, schlussendlich ist alles ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel. Mhm. Ob wir jetzt auf einem Spielfeld stehen und shooten, ob wir da irgendwie ein bisschen Podcast machen oder ob wir für Blick Artikel schreiben oder ich mit Nikin oder mit meinem eigenen Ding unterwegs bin. Es ist alles ein Spiel. Mhm. Im grossen Ganzen vom Leben ist das komplett irrelevant. Mhm. Schlussendlich geht es nur darum, haben wir zusammen eine gute Zeit oder nicht. Mhm. Viel mehr ist leider Gottes auch nicht. Mhm. Auch wenn wir uns manchmal sehr, sehr wichtig wollen, nein, so viel ist da nicht. Und darum eben dort das Ganze ein bisschen spielerischer anzuschauen, ja, würd vielen helfen.
Mhm. Da reden wir auch von Entwicklung, oder? Wenn du jetzt die selber anschaust, sag jetzt mal, eben ein junger Fußballer auf dem FCB Campus und jetzt stehst, wo hast du die grösste Entwicklung gemacht? Oder was hast du gelernt, vielleicht, wo man kann sagen kann, ja, hätte ich dann gerne auch schon gewusst gehabt und jetzt merke, ja, das ist...
Ja, wahrscheinlich ist schon, oder wenn du nachher so in dem, nennen wir sie jetzt, Hamsterrad von dem Leistungssport drinnen bist, dann eben ist es schwierig, eine gewisse Lockerheit auch zu behalten. Eben, vor allem, wenn die Pyramide gegen oben immer schmaler wird und die Luft wird immer dünner, dort sich nachher noch so komplett von dem können zu lösen und zu sagen, es ist nur ein Spiel, es ist alles scheißegal, eigentlich auf Deutsch gesagt. Die Distanz bekomme ich heute sicher besser her als noch vor 10 Jahren oder wie lange das denn jetzt so her ist oder noch länger. Und dort habe ich mich sicher extrem entwickelt, dass ich mich halt eben mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, zum Hinterfragen, okay, was zählt wirklich, auf was kommt es drauf an? Und eben am Ende bleiben dann nicht mehr so viele Sachen. Und wie ich vorher gesagt habe, es ist so gut wie es geht, das Ganze als Spiel anzuschauen. Klar, meine ich jetzt auch, ist auch noch nicht lange her, einen Schicksalsschlag müssen erdulden und nachher, dann kannst du nicht mit dem Mindset herkommen, weil dann ist es kein Spiel, dann ist es einfach nur, nur Scheiße, ja. Auf Deutsch gesagt. Aber in vielen anderen Lebensbereichen bringst du es relativ gut her. Und durch das eben wäre das sicher eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit, zum sagen, ja, eben, ein bisschen leichter. Weil du hast vorher gefragt, oder, wie kommen wir zu dieser Leichtigkeit oder zum Spielerischen? Es hat ja immer mit dem Thema Angst zu tun. Ich meine, vor was hast du Angst? Du hast Angst, dass es Schitter ist. Mhm. Du hast Angst, dass andere irgendwie blöd über dich schnorren. Aber in dem Moment, eben, wenn es um das Thema Niederlagen geht, können wir wunderbar in den Sport zurückgehen und erkennen, dass Niederlagen einfach Teil vom Weg sind. Mhm. Was andere über uns denken, das überschätzen wir sowieso zu 100%. Also weißt, ich weiss nicht, wie viele Leute haben sich effektiv jetzt Gedanken gemacht, dass du ein Jahr lang jetzt nicht wirklich so viele Podcasts rausgekommen hast. Es hat niemand interessiert, ja, am Ende vom Tag, ja. Oder? Aber gleich, anstatt dass uns das irgendwie depressiv machen sollte, sollte es uns erlösen von dem Druck, zum sagen, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt mache ich etwas, einlade, komm, lass uns wieder ein bisschen spielen. Ja. Wenn du dabei sein willst, ist cool, wenn nicht du nicht dabei sein willst, ist auch okay. Weißt, eben, das überschätzen wir auch. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, dann eben verstehen wir, dass wir das Ganze wirklich ein bisschen ruhiger und ein bisschen gelassener können angehen.
Mhm, spannend. Aber du hast auch ganz viel eben auch mit Trainern zusammengearbeitet, wo es auch darum geht, irgendwo eben die Leute zu motivieren oder die Leute zu führen und so weiter. Ja, kannst du einfach mal erzählen, was hast du dort rausgenommen? Ich meine, als Spieler, ich bin selber auch Sportler und so, kannst du gleich auch von jedem Trainer etwas lernen, irgendwo durch, wie der mit gewissen Situationen umgeht. Mhm. Was hast du dort erlebt? So in diesen, was hast du mitgenommen so ein bisschen von denen?
Also da gibt's eben, du kannst viel von Trainern lernen, was du mitnimmst, aber du kannst auch viel mitnehmen, was du nicht mitnehmen willst.
Also, okay,
so kannst du ja von jedem Trainer, stimmt, ja, so lernst du von jedem Trainer etwas, egal wie gut oder wie schlecht er war. Ich habe es halt immer stark gefunden, oder? Wenn ein Trainer wirklich auf der einen Seite 100% Verantwortung übernommen hat für seine Entscheidungen, aber dann auch wirklich viel am Team abgegeben hat, gewisse Entscheidungen komplett freigelassen hat, um zu sagen, hey, wie wollt ihr das machen, damit es für euch passt, weil eben schlussendlich steht das Team auf dem Platz und trifft die Entscheidungen. Also das, wirklich das Verantwortungsbewusstsein, aber dann im richtigen Moment da wirklich abgeben und das Vertrauen spüren zu lassen. Oder? In dem Moment, wo dir ein Trainer das Gefühl gegeben hat, hey, ich gehe für den durch Wände durch, weil er mir einfach so ein gutes Gefühl gibt, dann hast du gemerkt, okay, da bist du am richtigen Ort. Und dann hat es eben nicht mehr viel mit Taktik und Technik zu tun, sondern dann geht es nur um ein Mentale, um das Zwischenmenschliche. Und dort nachher eben sind ganz spannende Sachen passiert. Dann auch,
Wie kannst du den Leuten für dich gewinnen? Was hast du das Gefühl? Wie kannst du eine Kabine für dich gewinnen? Man sagt, du hast eine Kabine verloren, oder? Und dann wird es schwierig. Wie kann ich die überhaupt gewinnen? Was hast du erlebt? Wie kann man...
Ja, eben, ich meine, in dem Moment, oder am Ende des Tages geht es immer um einen Mensch, effektiv. Und du musst die Spieler halt nicht wirklich nur als Spieler, das ist zumindest meine Überzeugung, abholen, sondern auch eben als Mensch. Wenn du halt mit einmal über eine berufliche Situation kannst reden oder mal über eine private Situation, wo du weißt, wie dem sein Leben abseits vom Fußballplatz auch noch aussieht, dann kommst du eben, gehst einen Schritt weiter und es sind nicht nur Spieler und Trainer, sondern es sind einfach zwei Menschen, die zusammen ja eigentlich beide mit bestem Wissen und Gewissen wollen zusammenarbeiten und etwas kreieren. Und in dem Moment, wo der Switch passiert, oder, dort ist dann auch Kritik oder irgendwelche Entscheidungen, nimmst du dann auch nicht mehr persönlich, weil du weißt, okay, es geht nicht um mich als Person und ich muss da nichts irgendwie persönlich nehmen, dass er jetzt den anderen aufgestellt hat und mich nicht. Und wenn der Switch als Trainer oder eben als Führungsperson herbekommst, auf Augenhöhe begegnen, als Mensch schön miteinander umgehen und in den richtigen Moment eben die Verantwortung auch wahrnehmen und Vertrauen schenken, dann ist so ein Mix, wo sehr viel Gutes passieren kann.
Was hast du erlebt, was du nie würdest machen? Schlecht sagen zu haben, du hast gefunden, ja, das funktioniert überhaupt nicht. So mache ich es sicher nicht.
Ja, ich meine, es hat schon Momente gegeben, wo es gewisse Trainer komplett ihre eigenen Emotionen nicht im Griff haben und also nachher auch umgeschrauen und beleidigt. Also weißt, dann ist er dann schon verrückt, wenn irgendwie ein erwachsener Mann einen 18-Jährigen so beleidigt, weil er einfach seine eigenen Emotionen nicht im Griff hat. Das ist für mich dann mehr ein Zeichen von Schwäche und das lege ich dann nicht aus, als das ist jetzt einfach wieder eine Motivation für den Spieler,
dass der verwacht. Das hat mich das Gefühl, meine Grosseltern sagen immer, wenn sie schlecht geschaut haben, sie müssen in die Kabine trainieren und denen mal richtig gehen, so auf den Deckel gehen und sagen, dass sie alle schlecht sind und ich soll mal säckeln.
Ja.
In dem Fall falsche...
In dem Moment verlierst du nachher Garderobe komplett wahrscheinlich, je nachdem. Klar ist es vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage, oder? Wo der Führungsstil ein bisschen anders geworden ist, wo sich eben die Spieler, die Spielerinnen, Spieler, die wollen wissen, warum wird das und das entschieden. Klar hat das auch Grenzen, also verstehe ich mich richtig, ein Trainer muss nie alle Entscheidungen rechtfertigen und erklären, aber je mehr, dass du eben auch dort gewisse Spieler mitnimmst und involvierst, desto mehr hat das nachher auch wieder ein Gefüge, wo mehr zusammenkommt. Und eben, du nimmst dann auch die Spieler in die Verantwortung, wenn sie auch eigenständig Entscheidungen getroffen haben und sie sind wegen dem auch für das Resultat verantwortlich. Das hilft mehr, als da nachher auf Konfrontation zu gehen. Und ab einem gewissen Punkt erreichst du Spieler eh nicht mehr mit lauten Worten. Dann geht es wirklich um stichhaltige Argumente. Warum machen wir sie jetzt so und nicht anders? Vor allem auch mit Spielern, die eben persönlichkeitstechnisch ein bisschen weiter sind. Dann ist das nicht mehr wirklich der Weg mit dem einfach nur laut werden und irgendwelche Bidons in der Garderobe rumkicken. Es hat dabei dann plötzlich keine Wirkung mehr.
Mhm. Hast du eben gesagt, auch der Führungsstil sich ein bisschen verändert. Wir hören immer, eben, ja, die verweicheln ein bisschen, die Jungen. Sind wir ein bisschen im Verweichlichen? Dass sie nicht mehr so ein bisschen dickfeig sind und so. Also, wie erlebst du
das? Natürlich geht es uns, gerade in der Schweiz, aber es ist nicht nur im Sport, uns geht es generell einfach zu gut, oder? Dass wir irgendwelche Probleme wahrscheinlich kreieren, wo noch nie ein Problem gewesen sind, wo vor 20 Jahren kein Problem gewesen sind, wo vor 2000 Jahren sowieso kein Problem gewesen sind. Und dort kann es sicher in eine Richtung gehen, wo wir uns irgendwo durch, ja, dass es einfach so zu gut geht, dass wir irgendwo ein bisschen weicher werden und dann schon fast bewusst wieder raus müssen aus dieser Komfortzone, dass wir eben wieder können wachsen können. Weil eben innerhalb von der Komfortzone zu bleiben, das ist easy. Dort passiert dir nichts und dort geht es dir einigermaßen gut, aber du entwickelst dich auch nicht weiter. Mhm. Und so, ja, glaube ich schon, dass es durch das vielleicht auch ein Stück weit Social Media, wo alles so stark auf Selbstinszenierung ausgelegt ist, dass dann die Kritikfähigkeit abnimmt, weil man ja immer nachher irgendwo noch ganz viele Leute hat, die das mega cool finden, was man macht. Mhm. Und wenn dann mal jemand sagt, hey, look, das finde ich jetzt ein riesen Scheiß, was du gemacht hast und aus dem und dem und dem Grund, dass man dann gerade abblockt und sagt, ja, dann hast du sowieso keine Ahnung. Mhm. Das kann ja dann auch nicht der Weg sein, dort durch. Von dort her ist sicher eben ein anderer Führungsstil, wo nötig ist mit all den Entwicklungen von den letzten Jahren.
Wie gut kannst du mit Kritik umgehen? Ich meine, du hast einen eigenen Podcast gestartet, wo auch immer so etwas ist, mutig, muss man sagen, oder? Weil gewisse Leute das vielleicht auch empfinden, ja, aber jetzt, da muss ich jetzt, was hat
noch
der
eine,
nichts erzählen? Noch ja, genau, oder? Wie gehst du mit so etwas um?
Bei Kritik gibt es für mich vor allem eine Formel in dem Sinn, wenn ich Kritik von einer Person bekomme, die ich nicht aktiv um Rat würde fragen, oder? Dann kann mir die Kritik ein Stück weit auch egal sein. Klar kann ich sie noch hinterfragen und dann finde ich vielleicht dort noch irgendetwas. Persönlich nein, darf ich sie sowieso nicht. Zuerst mal tun sie mich auf mein Verhalten anpassen. Also was ist genau mein Verhalten in dem Fall, das nicht gepasst hat. Aber eben, wenn's, weißt, du wirst nie von einer Person kritisiert, die mehr macht als du. Das ist schon mal ein Fakt. Du wirst nie kritisiert von einer Person, die mehr macht als du. Und wenn es darum geht, Kritik anzunehmen, dann liebend gern von Leuten, die dort sind, wo ich her will. Die schon weiter sind. Sei es in dem Podcast-Game, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, sei es eben jetzt mit mir im Moment bei der Begleitung von Personen, wenn es eben auch um ihre persönliche Entwicklung geht, wenn es um Routinen, Gewohnheiten geht. Von Leuten, die dort mehr machen als ich, noch so gern, bitte gib mir Feedback, was findest du gut, was findest du nicht gut. Aber die Leute, die weniger machen als ich, und ich weiss, wie viel das ich mache, dort habe ich dann schon eine gesunde Distanz dazu.
Mhm. Hast du das schon immer gehabt? Oder hast du das auch ein bisschen müssen?
Ja, natürlich ist es Teil von dem Weg. Oder? Aber auch dort habe ich eben mit den Trainern, auch im mentalen Bereich, wo ich zusammengearbeitet habe, ist natürlich auch das immer ein Thema gewesen, eben Umgang mit Kritik. Was kannst du rausnehmen? Was sollst du rausnehmen? Wo kannst du auch mal sagen, so, jetzt grenze ich mich komplett ab, es ist alles egal, was auf mich einprasselt. dort findest du nachher mit der Zeit auch deinen Weg. Aber das wird sicher auch in der FC Basel-Zeit sein, wo ich einen guten Umgang damit gefunden habe und jetzt in den letzten Jahren einfach nochmal gefestigter geworden ist. Mhm.
Reden wir über Routine. Du hast mal in einem Podcast erzählt, dass du eben so den 5 am Morgen Club, ja, also jetzt auf Deutsch übersetzt natürlich, bist grundsätzlich. Das
klingt so, es klingt nicht komplett, so gut.
Ja, aber auch für meine Hörer.
Nicht so gut.
Ja, aber ja, nein, je nachdem gibt es da auch Leute, die im Englischen nicht so nahe stehen, sage ich jetzt mal, oder? Ja, kannst du mir ein bisschen erzählen von diesem Club? Weil wenn man das so hört, findet man, wie kann man nur, oder?
Wie kann man nur, ja. Das ist doch, sind doch alle auf den Kopf gegangen, wo das, wo genau. Das machen. Ja, der 5-Morgen-Club ja, auf Schweizerdeutsch, oder? Ist relativ simpel erklärt, oder? Du stehst jeden Morgen am 5 am Morgen auf. Mhm. Und warum solltest du das machen, oder? Was ich für mich in den letzten Jahren einfach auch gemerkt habe, dass die Zeit, die ich am Morgen früh für mich habe, dass das einfach extrem beschützte Zeit ist, wo niemand von links und rechts kann mir reinschnorren, wenn ich nachher noch den Umgang mit meinen digitalen Geräten auch im Griff habe, dann kann ich mir dort 1-2 Stunden komplett so zurechtlegen, wie ich mir das gerne vorstelle. Mhm. Weil, was ich auch einfach realisiert habe, wenn ich mir überlege, meine 2 Stunden, die ich habe, vom 10 Uhr am Abend bis am 12 Uhr, wo bei vielen leider Gottes aussieht mit Netflix und Scrollen und ich bin sowieso kaputt vom Tag und ich muss mir aber noch etwas gönnen, damit es mir gut tut und ich bin ja sowieso heute viel geschafft. Mhm. Der Mehrwert von diesen 2 Stunden für mein Leben ist viel, viel tiefer, als wenn ich dort einfach am 9, 10 Uhr schlafe, dafür die 2 Stunden früher aufstehe, weil kein Mensch steht um 5 Uhr morgens auf, um nachher eine Stunde Netflixen und noch eine halbe Stunde scrollen. Durch das habe ich mir die Zeit beschützt, wo ich sagen kann, okay, ich habe von 5 bis 6 Stunden lang Zeit, um so eine Morgenroutine durchzuführen. Auch dort, ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist oder dass es nur die perfekte Morgenroutine gibt. Oder muss jeder für sich herausfinden. Vielleicht, wenn wir in 3 Jahren wieder zusammenreden, dann stehe ich eine Stunde später auf am Morgen. Aber dann habe ich es mal erlebt. Oder? Ich muss alles mal am Extrem getestet haben, damit ich nachher weiss, wo ist meine goldene Mitte. Mhm. Aber wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehe, dann habe ich eine Stunde, wo ich mich ein bisschen bewegen kann, dann kann ich ein bisschen stretchen, dann kann ich ein bisschen durchschnaufen, dann kann ich ein bisschen lesen. Alle Sachen, die sonst in meinem Alltag nachher, wenn das Chaos wieder losgeht, komplett untergehen. Mhm. Und so wie ich jetzt in den letzten Jahren aufgestellt war mit einer Anstellung bei Nikin und mein eigenes Ding, das ich aufgebaut habe, habe ich dort auch noch von 6 bis 7 Stunden können arbeiten. Konzentriert können arbeiten am Podcast oder eben an der Begleitung von diesen Leuten, das noch ein bisschen vorbereiten. Bevor nachher 7 ist, wenn dann alle anderen aufstehen quasi und dann kannst du dort ganz normal weitermachen, aber du hast schon 2 Stunden etwas gemacht, wo du ein extrem gutes Gefühl hast, wo du so kannst in den Tag hinein. Und darum finde ich halt, die beschützte Zeit am Morgen, die ist Gold wert und so viel mehr wert als die letzten 2 Stunden vom Abend vorher.
Mhm. Wie hart hat es dich am Morgen zum Aufstehen? Oder bist du jetzt einfach so gut drin, dass du sagen kannst, Routine, es ist normal für mich und easy?
Mittlerweile ist es normal und du bist ja irgendwann in dem Rhythmus drin, dass du da relativ natürlich verwachst. Mhm. Am Anfang ist es halt schon, oder, wenn nachher Leute zu mir kommen und fragen, wie kannst du die Routine aufbauen? Mhm. In dem Sinn dort ist es relativ simpel, wenn es darum geht, okay, ich muss einfach um 5 Uhr aufstehen, das ist mal klar. Warum sollte ich das machen? Eben, dann haben wir die Argumente von vorher, wo ich sage, die 2 Stunden jeden Tag über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, das geht dir irgendwo durch etwas, wo dir hilft, im Leben dort herzukommen, wo du willst, im Leben mich so zu fühlen, wie ich mich will fühlen. Also das Warum haben wir mal geklärt. Und dann gehen wir ins Thema Commitment rein, wo es darum geht, was lege ich mir für eine Identität zu, damit das 5 Uhr morgens aufstehen ganz normal ist. Es hat nichts mit Motivation, mit Disziplin oder mit Talent zu tun. Es ist einfach ganz normal, wenn ich mir sage, ich bin eine Person, die sich um meine mentale und um körperliche Gesundheit kümmert. Wegen dem will ich und ich will auch noch mein eigenes Ding irgendwo nebenzu aufbauen. Für das brauche ich am Tag irgendwo 2 Stunden und darum ist es für mich normal, dass ich am 5 Uhr morgens aufstehe. Dementsprechend natürlich auch einigermaßen bei Zeiten ins Bett gehen, weil zu wenig Schlaf ist natürlich auch nicht der Weg. Aber mit so einem Commitment nachher, das mit sich selber vereinbaren, vielleicht noch mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin, das effektiv unterschreiben, auch dort wieder, das spielerisch machen. Aber dann hast du irgendwo einen Commitment-Vertrag mit dir selber auf einem schönen Pergamentpapier, wie irgendwelche Vertragsdokumente von früher, genau, noch ein bisschen geschwungene Schrift, wo du so weißt, ah, okay, darum mache ich das. Und dann machst du eine gewisse Zeit und irgendwann ist willst du es auch machen, weil du merkst, wie gut dass es dir tut. Mhm. Oder wenn ich mit diesen Leuten die Gewohnheiten aufbaue, nicht jetzt per se eine Morgenroutine, generell, was sie wollen im Leben implementieren. Am Anfang rufen sie mir an und sagen, jetzt habe ich es nur für dich gemacht. Und sage ich, gut, das ist genau der Sinn. Darum bin ich dein Sparring-Partner, damit wir mal in die Umsetzung kommen. Mhm. Aber in dem Moment, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, wo du nachher merkst, dass es für dich selber machst, dann wirst du zu einem Selbstläufer und dort willst du so schnell wie möglich eigentlich herkommen. Und genau, das ist so das Thema Routinen und Gewohnheiten, die in meinem Leben mittlerweile eben sehr, sehr zentral sind und ich auch so spannend finde, in dem Bereich, eben, sei es mit Privatpersonen oder mit Firmen dann zusammen zu arbeiten.
Mhm. Spannend ist ja auch, wie viel du kannst erledigen an einem Tag, sage ich jetzt einmal. Also, ich meine, du hast unglaublich viel gemacht, eben Podcast, hast bei Niki einen Job. Gehst du noch Fußball spielen, immer zu oben? Hast du irgendwo durch eine Family, wo du ein bisschen schaust und was auch immer? Wie schaffst du das? Wie machst du das? Eben, wenn andere haben ihren Job und haben das Gefühl, ey, voll, ich kann nichts mehr machen nebenzu, oder? Wie schaffst du das?
Ja, eben, nichts mehr machen nebenzu, oder? Das ist dann schon mal effektiv einen Wochenplan aufzustellen. Ich meine, wenn du 8 Stunden in der Nacht schläfst, dann sind noch 16 Stunden offen, oder? Mhm. Und wenn dann jeden Tag dort 2 Stunden vielleicht gleich irgendwo, weil du halt irgendwann nicht mehr klar im Kopf bist und weil du zu viel Ablenkung hast oder weil du müde bist oder weil du Hunger hast oder was auch immer, du bist einfach nicht mehr fokussiert und nicht mehr klar. Mhm. Und dann verlierst du dort 2-3 Stunden am Tag, wo du mit Sachen vergütest quasi, wo du dir eigentlich für dich sagst, ja, ich hab keine Zeit und eigentlich tut es mir ja gar nicht so gut. Also weißt, das ist für mich Horror, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, um etwas Neues noch anzufangen. Oder, bitte, dann schau mal in deine Woche rein und eine Woche hat 7 Tage. Mhm. 7 mal 24 Stunden. Und wenn du dann wirklich mir sagst, dass dort nicht eine Stunde, 2 Stunden oder 4 oder 5 Stunden in dieser ganzen Woche kannst freischaufeln.
Für etwas
anderes, wo dir eigentlich so viel mehr wird geben in deinem Leben. Dann lügst du dich einfach selber an. Oder? Wenn die Leute irgendwelche Herzensprojekte haben, irgendwelche Weiterbildungen, die sie eigentlich möchten machen, oder irgendwelche eben Projekte, die ihnen mega gut würden tun. Reden nicht davon, sich selbstständig zu machen, sondern vielleicht eben in einem Verein mal irgendwo noch etwas mithelfen. Schaust mal deine Wochen an, bist auch wirklich ganz ehrlich und herz zu dir selber. Und eben, ich fahre immer dort, oder? Zeig mir jeden Tag deine 2 Stunden von 9 bis 11 zu oben. Und wenn du nachher mal all diese Ablenkungen und all diese Sachen rausstreichen, wo du eigentlich von dir selber sagst, die bringen mein Leben eigentlich nicht wirklich weiter oder die bereichern mich nicht wirklich. Wenn das alles mal rausstreichst, dann hat mein Tag plötzlich so viel mehr Stunden, wo ich einfach zuerst das mache, dann mache ich das, dann mache ich das für Nickin, dann gehe ich ein bisschen Podcast machen, dann gehe ich gut trainieren. Dann passt plötzlich so viel mehr in einen Tag rein und in eine Woche rein und in ein Jahr rein. Es geht alles zurück zu dieser Klarheit. Wir müssen zuerst mal aus dem Unbewussten ins Bewusste reinkommen. Wie verbringen wir unsere Tage eigentlich? Und dort nachher kannst du konkrete Schritte angehen, eben, wie soll es denn in einem Best-Case-Szenario aussehen. Und das Best-Case-Szenario, das erreichst du auch nicht immer. Natürlich erreiche ich das auch nicht immer, aber schon nur, wenn du 80-85% der Zeit erreichst, bist du so viel weiter als viele, wo in diesem Bereich halt einfach immer noch in diesem Autopilot drin sind und das Gefühl haben, sie haben keine Zeit.
Viel scheitern am Fokus, oder? Sie haben sich Ablenken bearbeiten, haben darum viel länger, weil sie nicht bei der Sache sind. Was empfiehlst du da, dass man fokussiert auf etwas schafft? Ich meine, das verfluchte Handy haben wir alle irgendwo im Hosensack oder liegt nebenzu und dann plötzlich ist er 10-20 Minuten durch, weil man irgendwie
nehmen wir das Gefühl
und sagen, du realisierst es gar nicht, oder? Wie schaffst du da, das alles immer schön zu erledigen und
fokussiert zu bleiben? Also ganz konkret, was ich mache, ist Timeboxing. Das ist nicht irgendwie jetzt das Prinzip, wo jemand, der sich mit Produktivität und Persönlichkeitsrecht auseinandersetzt, der weiss, was Timeboxing ist. Du machst das in Stundenschritt oder in Halbstundenschritt. Denn eben, wenn die Aktivität, die dort nachher definiert ist, wenn die nichts mit dem Handy zu tun hat, dann darf dein Handy immer in einem anderen Raum sein. Du darfst mal eine Stunde oder zwei Stunden nicht erreichbar sein. Die Chance ist sehr klein, dass dann etwas passiert, was dein Leben komplett aus der Fuge bringt. Also, du tust das Handy mal raus, schaffst mit dem Timeboxing und was ich liebe, ist ein Sanduhr, der eine halbe Stunde anzeigt. Habe ich von der Anna Jelen geschenkt bekommen, wo bei mir im Podcast war. Das war ein fantastisches Gespräch.
Ja.
In dem Moment, wo du die Sanduhr anschaust und du hast die Timebox, die sagt, jetzt kommt Aktivität XY, kommt auch wieder das Commitment, aktiv zu sagen, jetzt mache ich eine halbe Stunde nur das und schaue, wie weit ich komme. Und dann drehst du die Sanduhr und in dem Moment ist die einzige Aktivität alles, was zählt. Dann kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Aktivitäten dass du in einem Tag kannst durchrattern kannst. Weil wenn du dich nur auf etwas konzentrierst, das fühlt sich nicht wie Stress an. Wir haben dann Stress, Multitasking und noch 7 Gedanken hinter rechts im Kopf, aber eigentlich müsste ich das Mail machen und dann blinkt wieder LinkedIn und nachher schallt das Telefon. Das ist Stress. Aber wenn ich nur auf eine Aktivität fokussiert bin und dort die Klarheit habe, Dann kann nichts passieren. Und dann bringst du so viel mehr auch in 2, 3, 4 Stunden Arbeit rein, wo andere eben 8 Stunden dran haben eigentlich. Und es hat nur damit zu tun, ein paar Tools, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Disziplin im Sinne von eben, auch dort wieder Identität. Ich bin eine Person, die meine Zeit so produktiv wie möglich nützt. Aus dem Grund ist es für mich normal, dass wenn ich an einer Aktivität dran bin, mein Handy weg ist. Und dann kann ich nachher immer noch mehr einen Timeblocker rein tun, Rückrufe oder WhatsApp zurückschreiben oder Instagram Comments bearbeiten oder was auch immer. Dann kann das wieder eine Aktivität sein, wo du dann das Handy effektiv als Arbeitsmittel brauchst. Aber auch dort wieder eben Klarheit und eben bewusst Entscheidungen treffen. Wie tue ich meine Zeit einsetzen? Und dann bringst du plötzlich viel mehr rein, als du denkst.
Sehr spannend. Wie stehst du zum Thema Work-Life-Balance? Ist ja das Wort, das immer ein bisschen überall rumgeht, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt auch solche, also wie ich jetzt finde, ich habe eine Life-Balance, ich habe meinen Traumjob, ich lebe einfach das, was ich mache, oder? Wie siehst du das ein bisschen? Wie gehst du ein bisschen mit dem um, sage ich jetzt mal?
Ja, ich finde auch, es ist, eben, wenn man das immer so in einer Waage sieht, oder, dann ist das immer so ein Krampf, dass das immer im Gleichgewicht
kannst.
Ich sage schon auch, weißt du, wir sagen immer, Work, in dem Work-Life-Balance ist Work ist ja dann Belastung und Life ist ja dann Entspannung. Ja. Oder? Das finde ich schon wichtig, dass man eine gute Mischung hat zwischen Belastung und Entspannung. Aber weißt, ich kann mir auch ganz konkret Entspannung wirklich auch irgendwo durch im Kalender fixen. Wenn ich mit meiner Freundin sage, du, jeden Donnerstag ist Date Night ab der 7. Dann bin ich nur dort. Freitag zu oben, wenn ich um 9 Uhr heimkomme, dann ist 2 Stunden nur Netflixen und dann ist es fein, oder? Aber dafür habe ich am Samstagmorgen vielleicht nochmal eine Stunde, 2 Stunden, wo ich etwas anderes wieder den Fokus drauf habe. Also für mich ist dort wichtiger, dass man eine gute Mischung zwischen Belastung und Entspannung hat und wie die Belastung dann auch immer aussieht. Eben, ob das eine 50-Stunden-Woche, 60-Stunden-Woche ist, ob das am Weekend arbeiten heisst, das ist für mich alles völlig okay. Eben, wenn man den Traumjob hat, sowieso. Selbst wenn man den Traumjob nicht hat, dort dann gleich eine gute Mischung zu finden, dass man den Job auch mal einfach Job sein lassen kann. Auch wenn es der Traumjob ist, kann man es immer noch mit einer gewissen Distanz anschauen und sagen, es ist aber dann auch mal gut, den Traumjob auch mal noch zu ruhen. Weil du einen Traumjob hast, wo du 3 Jahre lang im roten Bereich drehst und nach 3 Jahren gegen eine Wand laufst, dann ist der Traumjob dann auch nicht mehr so Traum. Dann bist du gleich weit wie viele und das ist ja dann auch nicht der Sinn. Also von dort her, eben für mich ist es nicht ein Balance in dem Sinn, sondern mehr, wenn du voll in die Belastung reingehst, dann gang voll in die Belastung rein und dann ist mal, wenn das mal eine 80-Stunden-Woche ist, dann ist es eine 80-Stunden-Woche. Aber dann gang auch wieder zurück in die Entlastung und in die Erholung, wo du wieder ein bisschen ruhiger kannst angehen. Und es ist mehr ein Wechselspiel, anstatt das immer komplett in der Balance zu jedem Zeit zu behalten, aus meiner Perspektive.
Meine, du bist jetzt auch eigentlich selbstständig, oder, grundsätzlich. Auch, weißt du, dein eigenes Business ein bisschen, wie gut kannst du das ruhen? Also weißt, kannst du wirklich mal sagen, so jetzt...
Ja, auch dort, weißt, die Wochenstruktur ist natürlich das Entscheidende, zum sagen, oder auch einen Wochenplan in dem Sinn haben, zum sagen, schau, ich kann schon von morgen um 6 Uhr bis zu oben um 6 Uhr durcharbeiten, ohne Probleme, aber am Montagabend um 6 Uhr ist einfach nachher Gym drin. Und wenn ich im Gym war, wird der Laptop nicht mehr aufgestartet nachher. Punkt. Das ist mein Montag. Das Gleiche am Dienstag. Ich shoot immer noch irgendwo durch in die erste Liga. Dann weiss ich, am 6. bin ich in Schütz. Das heisst, dort kann ich dann auch nicht mehr weiterarbeiten. Mhm. Also sich selber dann auch die Limitierungen setzen. Das ist schon auch wichtig, dass du nachher irgendwo aus dem rauskommst. Und so mache ich es für mich, dass ich einfach einen Wochenplan habe, der klar definiert ist. In welchen Bereichen geht es eben in die Belastung rein, wo ist Arbeit und welche Zeitblocker sind wirklich einfach blockiert. Und am Sonntagmorgen ist der Brunch und dann ist der bis um 1 blockiert. Und wenn andere nachher am Sonntag 3 Stunden Formel 1 schauen, dann schaue ich vielleicht eine halbe Stunde rein und mache vielleicht noch eine Stunde Podcast, wo ich nachher sage, es gibt mir ja auch viel. Das ist in dem Sinne mein Hobby. Oder eben ein Business, wo du so Freude daran hast, gibt mir ja mehr, als dass es mir nimmt. Dann ist es für mich auch okay, das mal an einem Wochenende zu machen. Aber einfach dort schon die Wochenstruktur haben, wo du einigermaßen die Balance herbekommst, das ist schlussendlich der Weg, finde ich. Oder zumindest für mich.
Das hast du eben auch noch nie erlebt, dass du ausbrennt bist in diesem Fall. Da hast du wirklich das immer gut im Griff, dass du eben eigentlich immer so ein bisschen in der Balance bist, sage ich jetzt einmal.
Ja, oder wenn ich merke, oder, dass irgendeine Struktur so nicht aufgeht, dann dort mal konkret sagen, okay, jetzt brauche ich schon den Break und dann blockierst du mal 2 Tage, wo du sagst, okay, ich bin mal Sonntag, Montag und vielleicht noch bis am Dienstag Mittag, gehe ich irgendwo in die Berge, in ein Wellnesshotel, geschwind komplett runterfahren. In dem Moment findest du auch die Ruhe, um mal geschwind zurück und analysieren, warum ist jetzt die Balance nicht da? Aha, okay, von den letzten 4 Donnerstagen sind nachher 3 Donnerstagen eben gleich nicht Date Night gewesen, sondern bin auch irgendwelche Netzwerkanlässe bis um 12 Uhr zur Nacht und dann kommst du nachher dem schon wieder auf die Spur. Aber in einer normalen Woche, in einem normalen Wochensetting, habe ich es mittlerweile so ausgetüftelt, sage ich jetzt mal, dass ich es in dem Sinn kann durchziehen kann. Unendlich in dem Sinn ist das Ziel. Oder? Klar, die Sommerferien mal 2-3 Wochen Pause machen oder im Winter mal 2 Wochen wegzugehen, die sind auch wichtig und sollen auch Platz haben. Aber grundsätzlich eben das Gleiche noch mit Routinen. Oder? Im Sinn geht es darum, Routinen zu haben, die du dir vorstellen kannst, für den Rest von deinem Leben durchzuziehen. Es geht nicht um Tage oder um Wochen oder um Monate. Es geht um Jahre und um Jahrzehnte, wo du dir die zurechtlegst. Und eben so sehe ich das auch in einem Wochensetting, dass das so muss funktionieren, weil der Spruch Liebe, oder? Es geht nicht um Intensität, es geht um Konstanz. Konstanz ist wichtiger als Intensität. Sei es im Beruf, sei es in Beziehungen, sei es, wenn es um Gesundheit geht. Das ist ja ein Spiel, das du nie gönnst. Das Spiel ist nie vorbei, bis du die Gruben runterfährst. Das Spiel nie. Also manchmal läuft es ein bisschen besser, manchmal läuft es ein bisschen schlechter, aber du gönnst nie. Es ist nie du bist einfach mal in einem Hoch und manchmal bist du wieder in einem Tief. Also wenn du nie kannst gönnen, dann geht es ja darum, dass du einfach immer schön steady unterwegs bist und kannst performen. Und um das geht es für mich, eben, dass wir herbekommen, Konstanz ist wichtiger als Intensität.
Wenn wir die Gesundheit sein, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp für all die, eben, wenn es schon Ernährung ist, ein Riesenthema, oder zum Power haben, zum Gas geben, wie du das machst, oder? Gibt es da irgendwie etwas, wo man sich zu Herzen nehmen kann, jetzt zuhören, wo kannst du sagen, hey, look, Thema Ernährung sind einfache Tipps, die ich euch geben kann, dass man ein bisschen schaut, dass man sich doch auch im hektischen Alltag noch irgendwo durch ein bisschen gesund kann ernähren. Gibt es da etwas auch bei dir, wo du...
Das Problem ist nicht Wissen. Das Problem ist Umsetzung. Da wissen alle genau, die zulassen, was eine gesunde und eine gute Ernährung ist. Da wissen alle vielleicht, was einigermaßen Makronährstoffe anbelangt. Dass wir schon schauen müssen, dass wir genug Proteine zu uns nehmen. Dann kannst du noch sagen, du, wenn du es irgendwie runterbringst, ein gesundes Morgen wäre schon noch gut, dass die Energie für den Tag ist. Also eben, ich kann es da schon sagen, look, ich mache mir am Morgen ein bisschen Rührei und ein bisschen Hüttenkäse und noch ein Zitronenwasser. Das hilft noch niemandem.
Aber du musst in die Umsetzung
kommen. Du musst es machen. Und dort legen sich die Leute die Hürden viel zu hoch. Oder? Ich bin ein Fan von grossen Zielen und grossen Visionen, die brauchst, damit du motiviert bist, damit es vorwärts geht, auch in schlechten Momenten. Aber zum Mal starten, probierst wirklich mal einfach jeden Tag ein kleines Müsli am Morgen und Abend zu bekommen. Und wenn das mal dir über Monate bewiesen hast, dass du das Müsli am Morgen herbekommst, dann kannst du das Müsli dann mal noch mit 3 Äpfelschnitzli essen. Und nachher, nach 3 Äpfelschnitzli kommt dann plötzlich mal noch ein Glas Orangensaft dazu vielleicht. Und so nachher, dass du dort in einen Rhythmus reinkommst, für die sagen, sie bringen am Morgen nichts runter, das ist auch okay, wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist so. Aber wenn du es noch nie getestet hast, über Monate und einfach das so als Gott gegeben angesehen, dass du jetzt einfach jemand von diesen Menschen bist, der am Morgen nicht kann essen kann, dann muss ich sagen, look, auch du kannst am Morgen essen. Du hast dir einfach so angewöhnt, dass im Moment du das Gefühl hast, dein Körper braucht das nicht. Aber eigentlich macht es nur Sinn, nach einer Zeit eben Break fast, das Fasten von der Nacht zu brechen, damit du wieder Energie bekommst. Unser Körper ist ein Wagen oder ist ein Fahrzeug. Und wenn du dem Körper nicht das Benzin gibst, was es braucht, wie willst du denn im siebten Gang oben fahren? Das sagt dir jeder Ernährungsberater, sagt dir, look, Nicola, dein Körper ist dein einzige Auto, wo du je wirst fahren in deinem Leben. Wie gut schaust du zu dem Auto? Und irgendwann sagst du, okay, es ist nicht nur mein Körper, es ist auch noch ein bisschen mein Geist, oder? Dein Körper ist dein Kapital, wo jeder Leistungssportler zu hören gehört. Ja. Ah, okay. Also wie gut schaue ich zu meinem Körper und zu meinem Geist? Weil auch wenn jemand 0815 ein bisschen Sport macht und neu angestellt ist und ein bisschen schafft, es geht auch darum, dass der Körper und ihr Geist ihr Kapital ist. Das kommt zuerst, bevor alles andere kommt. Darum macht es für mich nur Sinn oder ist nur logisch, zu sagen, ich schaue auf meine Ernährung ein Stückchen, ich schaue, dass ich mich genug bewege, dass ich mich genug erhole, genug schlafe. Das macht alles nur Sinn, damit du nachher in einem zweiten Schritt kannst performen und dein Leben so leben, wie du es dir genau vorstellst. Und in dieser Hinsicht eben geht es nicht darum, dass ich jetzt da irgendwelche Tipps verteile. Auch die Leute kommen nicht zu mir, um irgendwelche crazy Ernährungspläne zu bekommen, die sie vorher noch nie gesehen haben und die ihr Leben verändern. Die Leute kommen zu mir, um zu sagen, okay, lass uns mit klaren, konkreten Schritten starten, oder? Und ich mache es manchmal auch spielerisch. An apple a day keeps the doctor away. Ja, bringst du mal her, einen Monat, jeden Tag einen Apfel zu essen. Es ist nicht so einfach.
Ja.
Aber mit so kleinen spielerischen Sachen oder eben mal sagen, hey, look, einfach jeden Morgen ein kleines Müsli, damit man in den Rhythmus reinkommst. Wenn du nachher nach 3-4 Monaten sagst, hey, nein, es ist wirklich nichts für mich. Okay, aber dann hast du es mal getestet. Weil auch dort wieder Perspektiven, oder? Da geht es darum, Gewohnheiten aufzubauen, die dir über Jahrzehnte einen Mehrwert bieten. Dann nimm dir doch ein paar Monate oder sogar ein Jahr oder sogar 2 Jahre Zeit, vor allem noch für jüngere Leute, damit dort ein Setting kreierst, wo du sagst, so stimmt es jetzt für mich, so kann ich es durchziehen. Dann kommt es auf das 1-2 Jahre kommt's auch nicht drauf an. Weil der Mehrwert,
immer den schnelleren Erfolg, oder?
Wir werden ja immer sowieso, sehen, dass, Instant Gratification. Geht, und wenn jemand zu mir kommt, du, gell, wäre es schon wichtig, dass ich in 2 Monaten so und so viel Kilo Sommer, weniger auf der Waage. Dann ist das Spiel noch nicht verstanden. Dann kannst du gerade wieder gehen.
Ja. Weil,
wenn du dir ein System zulässt, wo korrekt ablaufen, wo Sinn machen, dann ist es unausweichlich, dass du dich besser fühlst, dass du besser aussiehst, damit du eine andere Ausstrahlung hast. Was nachher auf der Waage angezeigt wird, ist mir scheißegal, weil wenn du 3 Kilo Fett verlierst und 3 Kilo Muskelmasse zunimmst, dann bist du sogar noch schwerer auf der Waage, aber fühlst dich ja wie ein anderer Mensch. Ja. Und darum ist das in dieser Hinsicht eben, brauchst du bei Bahnen noch das Verständnis, warum eben, dass man das auf so eine langfristige Sicht eben anschaut. Zinseszins aus der Finanzwelt, wo du dann eher siehst. Wenn du jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machst, oder einen kleinen Schritt in die falsche Richtung machst, in 10 Jahren bist du an einem komplett anderen. Wenn du jetzt jedes Jahr 1 Kilo zunimmst, dann kommst du in 10 Jahren zu mir und sagst, was ist jetzt, wie bin ich da gelandet? Ja, ja, kann ich dir schon sagen. Schau deine letzten 10 Jahre an und jedes Jahr ist 1 Kilo zugenommen, nicht begriffen.
Summiert sich irgendwann,
weil du einfach die Dringlichkeit im Jetzt nicht verstanden hast und dich nicht genug um das gekümmert hast. Und eben, du merkst, ist ein Thema, das mich fasziniert
und wo ich dafür
brenne. Und ich freue mich drauf.
Jetzt, wenn Leute da sind und Thema Gewohnheiten und so, unbedingt bei dir melden, oder? Wenn man das anschauen will.
Sehr gerne. Ich zwinge sowieso niemanden und es kommt auch nicht darauf an, ob du es heute machst oder ob du in 3 Wochen kommst oder in 6 Monaten. Aber komm nicht in 10 Jahren, weil in diesen 10 Jahren ist schon viel Potenzial dann vergeudet. Auch dann in 10 Jahren können wir noch etwas anpassen und dann noch verbessern. Aber gerade bei jüngeren Leuten, warum nicht jetzt anfangen? Und ganz kleine, eben, es geht nicht darum, das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Mhm. Es geht ganz kleine Anpassungen, ganz kleine Entscheidungen richtig zu machen, die dann über die nächsten Jahrzehnte dir einen Benefit geben, den du dir überhaupt nicht kannst vorstellen kannst.
Absolut. Wenn du zum Abschluss kurz wissen, ich habe gelesen letztens über dich, dass du ein grossartiger Motivationskünstler seist und vor dem Spiel, wo man sieht, tierische Anekdoten auch zum Besten ist, vor der Mannschaft und so. Kannst du mal erzählen? Was erzählst du damals?
Die Geschichte von Baden, die tut mich bis heute begleiten.
Eben, ja,
ich muss
unbedingt erzählen, was da gegangen ist. Also.
Das haben wir vorher erzählt, oder? Mit dieser Motivation und Speakers aus den USA, die mich da ein bisschen inspiriert haben. Das war zu Zeit beim FC Baden, wo es ja immer mega wichtig um den Aufstieg gegangen ist, der da jahrelang nicht geschafft war. Und nachher, irgendwann sind wir auch in der Rückrunde gestartet und schlecht gestartet. Und dort bin ich halt mal vor der Mannschaft hergestanden und einer gesagt, schaut Jungs, die gefährlichsten Tiere sind die, die verletzt sind. Und wir sind jetzt im Moment gerade ein bisschen verletzt, also darum sind wir verdammt gefährlich. Und dort hat sich dann das ein bisschen, und eben, weil dann eben Garderobe in dem Fall gleich noch ein bisschen ein Leck gegossen hat und wieder irgendwelche Journalisten einen Kontakt gehabt haben, dass die Geschichte rausgekommen ist und dann das immer mal wieder ein bisschen drauf rumgepikst worden ist. So Sachen sind eben auch dort wieder spielerisch mit dem umzugehen und den Leuten irgendwo durch etwas auf den Weg mitgeben, was sie vielleicht so noch nicht gekannt haben. Und dann niemals waren es meine Reden, die uns dann da
ein mini-mini-Puzzle,
wer weiss.
Und jetzt braucht.
Schlussendlich ist es aufgegangen und wir haben auch bei Baden eine wunderbare Zeit zusammen gehabt. Aber wie gesagt, ja, von dort her ist das die Geschichte von den Tieren zu der Badener Zeit
gewesen. Fantastisch. Ja. Ich eine wunderbare Zeit mit dir gehabt, Micha. Danke vielmals für deine Zeit. Schätze ich sehr. Und bis gleich wieder einmal. Wir sehen uns.
Auf jeden Fall. Sorge. Danke gut, dir. Gleichfalls. Ciao, ciao.
Hey, Weltklasse. Danke dir. Ja, und da sind wir wieder. Was für eine fantastische erste Folge. Was für ein grossartiger erster Gast mit dem Michael Weber. Ja, ein gelungenes Comeback, würde ich sagen. Ist einiges gegangen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Doch ein Zeitchen her, leider. Ich habe aber mega viele schöne Nachrichten bekommen. Immer wieder jemand an einem Schwingfest jemanden gefunden. Wenn machst du endlich wieder mal einen Podcast? Die sind so total cool. Hat mich mega gefreut. Und es war auch Motivation, um jetzt wieder Vollgas zu geben und anzufangen. Mit einem kleinen Aber, wie vielleicht viele wissen, bin ich beim Blick angestellt, habe einen Traumjob über Schwingen schreiben. Und das ist eine 100% Stelle. Offiziell, inoffiziell sind es 250%. Was aber total toll ist, also ich kann überhaupt nicht jammern. Aber während dem Sommer ist es wirklich eigentlich unmöglich, irgendeinen Podcast aufzunehmen, weil du hast so viele Termine. Du musst spontan sein, plötzlich passiert wieder etwas, dann musst du dort noch her. Und genau das Leben liebe ich. Aber mit einem Podcast, mit Terminen, mit anderen Leuten, die irgendwo halt ein bisschen warten auf einen, sage ich mal, wo auch doch Termine abmachen, die sich Zeit frei haben, ist das sehr, sehr schwierig. Darum folgende Ausgangslage. Nicht allzu traurig gewesen. Es kommt in die Folge, die ihr sich gehört habt. Es kommen noch zwei andere Folgen. Und dann gibt es noch kurz einen kleinen Break. Und dann eigentlich so, was soll ich sagen? Ich kann nicht viel versprechen. Aber so am Oktober, November, Dezember. Dann werde ich eigentlich wieder Gas geben. Ich werde dann über den Winter vor allem die Podcasts aufnehmen und machen. Und nachher im Sommer mich wieder voll auf Schwingen konzentrieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Da kann man sich wieder freuen. Aber eben, was schnorren wir jetzt schon? In 2-3 Tagen kann das schon wieder alles anders sein. Darum genießen wir doch einfach die nächsten 2 Folgen, die noch kommen, die total spannende Gäste sind, wo ich mich total darauf freue. Und ich hoffe, auch dir hat dann richtig Freude dran. Und dann machen wir eine kleine Pause und nachher greifen wir dann aber wieder richtig an. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wir wieder mal Zeit haben. Und ich finde eben auch die Interviews, die ich mache, brauche ich ein bisschen Zeit dafür, um mich vorzubereiten. Das ist mir auch wichtig, auch den Gästen gegenüber irgendwo auch Respekt zu zeigen, dass man findet, mal, da hat sich jemand Zeit genommen. Ich nehme mir Zeit für jemanden, aber eben, da hat sich auch jemand Zeit genommen für mich. Der hat sich vorbereitet, der stellt irgendwo durch mehr oder weniger gescheite Fragen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und der Qualitätsanspruch, den kann ich nicht haben im Sommer, wenn ich da immer noch am Schwingfest schauen bin, dort noch am Umreisen bin und so weiter. Und darum eben vor allem im Winter Kopfstark-Podcast. Und das sind so ein bisschen die News. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz einen schönen Tag. Und wie sagt man so schön? Bleibt sportlich.